NDR Info. Echo des Tages.
Heute Abend mit Rüdiger Mark am Mikrofon und unter anderem folgenden Themen. Frankreich wählt einen neuen Präsidenten, die FDP gibt sich ein neues Programm und eine Tote bei einem Zugunglück in Amsterdam. 10 Männer und Frauen wollen in Frankreich Präsident werden. Die Meinungsforscher glauben, am Ende des Abends werden 2 übrig bleiben, die in die Stichwahl müssen. Nicolas Sarkozy, der jetzige Präsident, und der sozialistische Herausforderer François Hollande. Kaum ein Präsident hat einen solchen Absturz in der Beliebtheit bei den Franzosen miterleben müssen wie Sarkozy, obwohl er sich so viel vorgenommen hatte. Und kaum ein Kandidat hat so einen Aufstieg in den Umfragen erlebt in den letzten Wochen wie François Hollande, der jahrelang höchstens belächelt wurde und manchmal noch nicht einmal das. Die Wahl ist wichtig, nicht nur für Frankreich, sondern auch für Deutschland und Europa. Gewinnt Hollande, dürfte sich einiges ändern, vor allem in der Wirtschaftspolitik. In Paris war Daniela Junghans heute Nachmittag unterwegs und hat sich in einem Wahllokal umgesehen.
Madame Molléon, 916.
Paris im Rathaus des 4. Arrondissements, nicht weit der Seine. Wahlleiter Jean-Louis Pourriat sitzt auf einem Hocker hinter der gläsernen Urne. Eine Frau lässt ihren kleinen blauen Wahlumschlag hineingleiten.
A voter.
Sie hat gewählt, dokumentiert Pourriat pflichtgemäß und lässt den Schlitz wieder zuschnappen. Seit 8 Uhr früh sitzen Pourriat und seine Kollegen hinter den grauen Tischen mit Kaffee und Croissants. In einer Reihe vor ihnen 10 kleine Zettelhäufchen, für jeden Kandidaten einen Stapel. Das ist eine Ehre und ein Vergnügen für mich, Wahlleiter zu sein. Die Beteiligung ist ganz gut bisher. Sehen Sie, wir achten sogar darauf, dass die Stapel der verschiedenen Kandidaten immer gleich hoch sind, damit niemand beeinflusst wird und alles unparteiisch zugeht. Bis 8 Uhr am Abend sitzen Pourriat und seine Kollegen noch dort. Und bis dahin dürfen sich die Kandidaten weder äußern, noch französische Medien irgendwelche Umfragen oder Hochrechnungen veröffentlichen. Aber vor dem Wahllokal im Herzen von Paris nimmt kaum jemand ein Blatt vor den Mund. Das Schlimmste wäre, wenn wir den Präsidenten behalten würden, den wir jetzt haben. Er tut doch alles nur für sich, nichts für die anderen und wenn, dann nur für seine Freunde.
Je n'imaginais même pas. Ich
habe mir nicht vorstellen können, dass es so eine Katastrophe werden würde mit Sarkozy. Er hat Gesetze mit Füßen getreten, Freiheiten eingeschränkt. Das war dramatisch. Es ist eine bürgerliche Gegend von Paris, in der die Wähler so sprechen. Kein ausgesprochen linkes Pflaster. Philippe Meyer zum Beispiel, Journalist bei Radio France, hat gerade für sich und eine Freundin abgestimmt. Auch er setzt Hoffnungen in den Sozialisten François Hollande.
Ich habe été frappé par sa détermination tranquille.
Mich hat seine ruhige Entschiedenheit beeindruckt. Ganz anders als der Hektiker Sarkozy, der wie ein Duracell-Hase herumläuft, immer unter Strom. Ein gelassener und nachdenklicher Präsident wäre ein sehr angenehmer Kontrast. Heute wird noch nicht feststehen, wer das Rennen macht. Aber alle Umfragen sehen das Duo Sarkozy-Hollande vorn. Die Stichwahl ist in 2 Wochen. Spannend dann, wohin die Stimmen der heute unterlegenen Kandidaten wandern werden. Sozialist Hollande kann sich wohl auf die Linksfrontwähler verlassen. Aber räumt Sarkozy dann auch ab beim rechtsextremen Front National wie vor 5 Jahren? Sicher ist das nicht. Angela Merkel soll sich schon mal auf François Hollande als neuen Partner einstellen, lacht diese Frau mit rotem Schal vor dem Wahllokal verschmitzt. Sie wird sich an ihn gewöhnen. Merkel ist ja zuletzt schon etwas auf Distanz gegangen zu Sarkozy. Sie wird mit dem französischen Präsidenten gut zusammenarbeiten, egal wer es wird.
Mit unserer Korrespondentin Evi Seibert wollen wir gleich darüber sprechen, wie die Chancen sind für Amtsinhaber Sarkozy. Aber vorher kommen wir nach Deutschland. Allein gegen alle, so haben sich wohl gestern und heute viele Menschen gefühlt, die sich in Karlsruhe versammelt haben. Da nämlich hat die FDP ihren Bundesparteitag veranstaltet und die Partei, die um ihre Existenz kämpft, sich ein neues Parteiprogramm gegeben. Es nennt sich ziemlich blumig Karlsruher Freiheitsthesen. Hört sich gut an. Katrin Brandt hat sich die Diskussion in Karlsruhe angehört und sich die Thesen angeschaut.
Irgendwann, es war schon spät, platzte Generalsekretär Patrick Döring der Kragen. Stundenlang hatten die Delegierten des Karlsruher Parteitages da schon über das neue Grundsatzprogramm gestritten, vor allem über den Begriff Wachstum, mit dem etliche offensichtlich wenig anfangen konnten. Der Delegierte Brunner zum Beispiel.
Und im Allgemeinen ist das für mich einfach ein Maß an Folklore, das auch in einem Grundsatzprogramm nichts verloren hat.
Das konnte der frisch gewählte Generalsekretär Döring nicht stehen lassen.
Eine Gesellschaft, die nicht mehr wächst, die erstarrt. Da geht es nur noch um die Verteidigung vorhandener Privilegien und Subventionen. Und darum sind wir für Wachstum. Und darum kann man hier nicht mal eben einen zentralen Gedanken streichen. Und schon gar nicht kann man ihn als Folklore abtun.
Wachstum, um das Ergebnis der Debatte vorwegzunehmen, wird weiter zum Kern des neuen FDP-Programmes gehören, genauso wie Freiheit, Verantwortung oder Chancen. Doch für den Generalsekretär waren es harte Stunden, bis die Delegierten das Programm heute nach zweitägiger Beratung mit übergroßer Mehrheit annahmen. Rund 200 Änderungsanträge wollten beraten sein. Das sowie die Intensität und die Dauer der Diskussion zeigten, wie verunsichert die Mitglieder der FDP im Moment sind. Umso dankbarer nahmen sie die Parteitagsfolklore an, die ihnen heute Mittag Rainer Brüderle bot. Der Chef der Bundestagsfraktion listete die Erfolge der FDP in Berlin nicht nur auf, sondern bläute sie den Delegierten nach allen Regeln der Kunst ein.
41 Millionen Beschäftigte gab es doch nie in Deutschland. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht.
Und am Schluss schrie der Parteitag im Chor mit:
Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht.
Und so konnte am Ende Brüderle zu Recht behaupten, dieser Parteitag werde ein Signal der Geschlossenheit senden.
Wir haben keine Garantie, dass wir gewinnen. Aber wir können morgen in den Spiegel schauen. Wir haben es wenigstens versucht, für unsere Überzeugung einzudrehen und gehören nicht zu den A-Klatten. Wegduckern, warm duschern, vorwärts einparkern.
Die FDP hat ein Profil, die FDP fällt nicht um. Die FDP kämpft gemeinsam gegen alle. Das ist die Botschaft, die vor allem die beiden Wahlkämpfer Christian Lindner und Wolfgang Kubicki nach NRW und Schleswig-Holstein tragen sollen, um dort den Einzug in die Landtage zu schaffen. Beide hatten gestern schon mit ihren Reden die Unterstützung der Delegierten eingeholt. In der Partei selbst allerdings sind längst nicht alle Konflikte ausgeräumt. So erhielt der neue Generalsekretär Patrick Döring bei der Wahl nur 72%. Sein Vorgänger Christian Lindner hatte 87 geschafft. Und bei Brüderles Rede wiederum war unter der launigen Oberfläche die eine oder andere Spitze versteckt. Interessant war zu hören, wen er feierte. Die Justizministerin zum Beispiel.
Meine Daten gehören mir. Sie gehören nicht dem Staat und nicht dem Konzern. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist unser Jean d'Arc der Bürgerrechte. Sie steht dafür.
Die Kollegen Westerwelle und Niebel hingegen erwähnte er nicht einmal. Außen geschlossen, innen im Unfrieden. Wenn die FDP die nächsten beiden Wahlen verlieren sollte, dürften die Konflikte offen sichtbar werden.
Die FDP hat nach 15 Jahren ein neues Grundsatzprogramm und kämpft politisch ums Überleben. Ob der Parteitag und das Programm zum Überleben beitragen werden, darum macht sich Jochen Zierhut in seinem Kommentar Gedanken.
Allein gegen alle anderen. In diesen Kampf hat Philipp Rösler seine leidende FDP nun geführt. Denn wir, die Liberalen, sind die einzige Alternative in der politischen Mitte. Das ist die Botschaft des bislang eher glücklosen Parteichefs an seine demoralisierte Basis, vor allem aber an die Wähler in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im politischen Existenzkampf versucht Rösler, alle anderen Parteien in die linke Ecke zu stellen, um für die FDP in der sogenannten bürgerlichen Mitte wieder Platz zu schaffen. Ein verzweifelter Akt der Profilierung, der sich am Ende als Illusion herausstellen wird. Denn die Mitte ist nicht da, wo man sie gerne haben möchte. Wenn Rösler allen anderen Parteien inklusive der Union einen Linkstrend vorwirft, ist das schlicht eine verzerrte Wahrnehmung aus seiner wertkonservativen Ecke. Rösler predigt in einer wenig mitreißenden, oft langatmigen Rede die liberale Freiheit gegen die angebliche politische Bevormundung der Bürger, gegen Einheitsschulen, gegen Einheitsbildung, gegen Einheitslohn. Rösler predigt gegen den schwarz-rot-grünen Einheitsbrei, wie er den 660 FDP-Delegierten kämpferisch entgegenruft, aber meistens nur freundlichen Applaus erntet. Philipp Rösler wirkt nicht locker, ganz anders als vor fast einem Jahr, als ihn die Delegierten nach einer pfiffigen, aber im Ton leisen Rede begeistert zum Nachfolger von Guido Westerwelle machten, der vielen zu schrill auch peinlich geworden war. Rösler hat versucht, sein Versprechen einzulösen, nämlich zu liefern, die FDP wieder wettbewerbsfähig in der Politik zu machen. Das ist weitgehend nicht gelungen. erfolgversprechend allein die Abkehr von den Steuersenkungsversprechen hin zur Entschuldung des Staates und der Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung. Doch einen vagen Wachstumsbegriff als neue Leitlinie des neuen FDP-Grundsatzprogramms zu machen, das war vielen an der Basis zu riskant, ist vor allem den Wählern schwer zu vermitteln. Dass die Delegierten am Ende das Wachstumsdogma im Grundsatzprogramm mit großer Mehrheit billigten, zeigt nach unzähligen Änderungsvorschlägen und heftigem Streit vor allem eins. Der Wunsch nach Geschlossenheit ist in der Existenzkrise übermächtig und lässt die Kritiker verstummen. Philipp Rösler versucht, die FDP aus dem Abseits heraus wieder in der bürgerlichen Mitte zu verorten und verkennt, dass sich dort die meisten anderen Parteien thematisch längst tummeln, indem sie sich beispielsweise hartnäckig gegen Mindestlöhne oder deutlich höhere Steuern für Reiche stemmt. Geschlossenheit wurde von der Parteiführung verdächtig intensiv gefordert. Wie zerrissen aber die Liberalen sind, zeigten vor allem die umjubelten Reden von NRW-Spitzenkandidat Christian Lindner und Fraktionschef Rainer Brüderle. Beide setzten sich indirekt, aber deutlich von ihrem ungeliebten Vorsitzenden Rösler ab. Lindner wirbt kämpferisch für eine selbstbewusste, aber nach den Fehlern der Vergangenheit auch bescheidene FDP und setzt sich von Rösler ab, der vergeblich versucht, kraftstrotzend zu wirken. Manche haben Mitleid. Und Fraktionschef Brüderle lobt Christian Lindner, erwähnt aber weder Parteichef Rösler noch dessen Wachstumsmantra. Allein gegen alle, das bedeutet in dieser FDP nicht nur allein gegen alle anderen Parteien, es bedeutet, jeder kämpft für sich allein in dieser Partei. Vielleicht schafft es Christian Lindner mit seiner Abgrenzung von Rösler, die Liberalen gegen alle Umfragen doch wieder in den Düsseldorfer Landtag zu bringen. So oder so wird es bald heißen, Philipp allein zu Haus.
Das war ein Kommentar von Jochen Zierhut im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir schauen nochmal nach Frankreich. Dort sind auf dem Land die Wahllokale bereits seit einer guten halben Stunde geschlossen. Den Übersee-Departements, da sind die Wahlen auch schon lange vorbei. Nur in den großen Städten, da können die Franzosen noch bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Efi Seibert ist in Paris. Frau Seibert, sind denn die ersten Ergebnisse und Trends schon bekannt?
In Frankreich gibt es ein Gesetz, das unter Strafe, und zwar nicht zu knapp, 75.000 Euro stellt, wer vor 20 Uhr, also bevor das letzte Wahllokal nicht geschlossen hat, Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Das gilt auch für ausländische Medien, also auch für mich. Allerdings gibt es natürlich Internetseiten in Belgien und in der Schweiz, wo die französischsprachigen Radio- und Fernsehsender natürlich Hochrechnungen veröffentlichen.
Die Sie jetzt nicht sagen dürfen, aber bei uns in Deutschland gibt es auch Internet, da kann man drauf gucken. Das habe ich vor der Sendung mal getan und da steht, dass es eine Hochrechnung von 18 Uhr gibt, nach der François Hollande, der sozialistische Herausforderer, führt mit etwa 27%. Sarkozy, der Amtsinhaber, hat entweder ungefähr 25% der Stimmen, die rechtsradikale Le Pen 16 und der linksextreme oder zumindest sehr weit linke Mélenchon hat 14% der Stimmen. Was würde ein solches Wahlergebnis bedeuten, wenn es denn so käme?
Also das würde zum einen bestätigen, was die Prognosen vorher gesagt haben, womit auch die Franzosen eigentlich rechnen, dass in diesem ersten Wahlgang Hollande die Nase vorne hat. Das ist ein wichtiges psychologisches Signal, denn wer heute Abend da als Sieger rausgeht, der kann natürlich auch dementsprechend punkten. Auf der anderen Seite ist es keine Garantie. Es gab auch schon Wahlen hier zweimal in Frankreich, wo der Sieger der Vorrunde letzten Endes in der Stichwahl geschlagen wurde. Aber wie gesagt, nur zweimal. Es ist ein wichtiger Punkt, dass heute Abend, also dass für denjenigen, der heute Abend als Sieger herausgeht.
Ich glaube, worüber Sie reden dürfen, ist die Wahlbeteiligung. Die war recht hoch in Frankreich heute. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wem nützt das denn, dass sehr viele Franzosen heute zur Wahl gegangen sind?
Es nützt den beiden Favoriten. Aber was man noch sagen sollte, ist, dass da sich zum Beispiel die Prognosen sehr stark geirrt haben. Denn die Franzosen haben vor dem Wahltag heute gesagt, dass bis zu 30% gar nicht erst wählen gehen, weil eben dieser Wahlkampf ihnen auf den Wecker geht, weil die Themen, die sie wirklich interessieren, gar nicht angesprochen worden sind. Und nun ist es so, dass wohl 80% gewählt haben. Das ist sehr viel und das ist ein Zeichen dafür, dass die Franzosen ihr politisches Schicksal doch selber in die Hand nehmen wollen und sich da nicht raushalten.
Andererseits, wenn man sich so die letzten Tage angeguckt oder mal gelesen hat, was die Kandidaten so von sich geben, dann konnte man den Präsidenten Sarkozy hören und sehen, der an Ehre und Nationalgefühl appelliert, den Herausforderer Hollande, der wichtigste Gegenkandidat, der gesagt hat, er wolle der Nation neuen Lebensatem einhauchen. Sind das Sprüche, die bei den Franzosen verfangen und sie zu an die Wahlurnen treiben? Oder wäre es nicht vielleicht auch ganz interessant, mal zu wissen, was eigentlich gegen die Arbeitslosigkeit getan werden soll oder die schlechte wirtschaftliche Lage?
Also die Franzosen haben eindeutig gesagt, dass dieser Wahlkampf eben genau nicht die Themen anspricht, die sie interessieren. Und die Themen, die sie interessieren, sind tatsächlich eben die hohe Arbeitslosigkeit hier. 10%. Bei den Jungen ist es sogar noch viel stärker. Das sind bis zu 21% arbeitslos. Dann gibt es hier einen Staatsschulden von mehr als 90%. Es gibt einen unheimlich aufgeblasenen bürokratischen Apparat. Eigentlich müsste Frankreich ein riesengroßes Sparpaket haben. Und das ist auch das, was die Franzosen wissen und wo sie eigentlich auch eine Antwort fordern. Stattdessen bekommen sie Vorschläge wie von Sarkozy, dass man den Führerschein mit 16 einführen sollte oder dass Hollande erzählt, er möchte 60.000 neue Lehrer einstellen und eine Reichensteuer einführen. Also dieser Wahlkampf und diese Vorschläge haben die Franzosen wirklich nicht zufriedengestellt. Und viele haben ja auch, wenn diese Prognosen, die Sie gerade genannt haben, stimmen, Extreme gewählt. Aus Protest.
Die Stimmen dieser Extremen werden sich ja beim nächsten Wahlgang dann aufteilen auf die beiden Kandidaten. Wer hat da Ihrer Meinung nach die besseren Chancen?
Das ist sehr schwierig zu sagen, denn diese 1-zu-1-Rechnung, dass alle, die jetzt rechtsextrem gewählt haben, dann die Konservativen wählen und dass alle, die linksextrem gewählt haben, dann die Sozialisten wählen, die geht so einfach nicht. Nach Umfragen machen da höchstens 40% so 1-zu-1 mit und die anderen entscheiden sich ganz neu. Außerdem wird der Wahlkampf anders werden in der zweiten Runde. Da geht es nämlich darum, die Stimmen der Mitte zu erringen. Und es geht darum, eben zu vereinen. Denn der Mann, der da gewählt wird, soll ja alle Franzosen repräsentieren und soll auch mehrheitsfähig sein. Insofern wird sich dieser Wahlkampf nochmal verändern. Und es kommt drauf an, wer sich da am besten schlägt. Es ist noch nicht gesagt, dass es tatsächlich François Hollande am Ende sein wird, auch wenn es so aussieht.
Sagt Effi Seibert, unsere Korrespondentin in Paris. Vielen Dank. Nicht nur in Frankreich wird heute noch gewählt bis 8 Uhr, in Nordrhein-Westfalen, zugegebenermaßen ein bisschen kleiner, da wird in 3 Wochen gewählt. Aber auch diese Wahl ist spannend. Infratest DIMAP hat für den WDR Wähler in Nordrhein-Westfalen befragt und zurzeit sieht es so aus, als ob die Wahlen vor allem ein Ergebnis hätten, alles bleibt beim Alten. Leo Flamm.
Über die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass Rot-Grün in Düsseldorf weiter regieren soll. Auf die Sonntagsfrage hin gab jeder Zweite an, er würde Rot-Grün wählen. 39% entfielen danach auf die SPD, 11% auf die Grünen. Das ist jeweils ein Punkt weniger als im März. Auch die CDU verliert einen Punkt, sie kommt auf 31%. Nicht in den Landtag kämen die FDP mit 4% und die Linke mit 3. Allein die Piraten legten deutlich um 4 Punkte zu und kommen auf 9%. Bei einer Direktwahl der Kandidaten würden sich eine klare Mehrheit für Hannelore Kraft entscheiden und nur halb so viele für den CDU-Herausforderer Norbert Röttgen. Tatsächlich ist es Kraft im Verlauf des letzten Jahres gelungen, als Kandidatin deutlich zu gewinnen. Der CDU-Landesvorsitzende und Bundesumweltminister Röttgen dagegen verlor. Punkten konnte die SPD-Ministerpräsidentin zum Beispiel mit dem Thema soziale Gerechtigkeit. Und sogar bei der Haushalts- und Finanzpolitik wird ihr mehr zugetraut als dem CDU-Herausforderer. Insgesamt gilt Kraft als sympathischer, glaubwürdiger und bürgernäher. Im direkten Vergleich kann Röttgen nur mit seinem wirtschaftspolitischen Sachverstand überzeugen. Genauso wird auch der CDU als Partei mehr Kompetenz in Wirtschaftsfragen zugewiesen. Aber die Christdemokraten überzeugen offenbar allein auf diesem Feld. In Fragen der Schul- und Bildungspolitik und der Sicherung von Arbeitsplätzen haben schließlich wieder die Sozialdemokraten die Nase vorn. Mit Blick auf die kleineren Parteien wird nur den Grünen eine klare Sachkompetenz bescheinigt. Mit fast 2/3 erreichen die Grünen ihren Spitzenwert, erwartungsgemäß bei der Umweltpolitik, aber auch ihr Engagement für Bürgerrechte, Bildung und Soziales werden registriert. Die Piraten können allenfalls im Bereich Bürgerrechte punkten, die FDP ist insgesamt schwach profiliert. Als eines der Top-Themen wird von den Wählern der Abbau der Schulden gesehen. In ihrer Einschätzung bleiben sie dabei aber eher pessimistisch. Tatsächlich glauben 4 von 10 Befragten, dass keine Partei diese Aufgabe lösen kann.
Die Piratenpartei schwingt sich, das haben Sie eben hören können, bei Umfragen seit Monaten von Erfolg zu Erfolg. Von Aufbau, Struktur und Programm scheint die Partei selbst dann noch nicht ganz mithalten zu können. Jedenfalls tobt seit Tagen in der Partei eine Diskussion um rechtslastige Äußerungen einiger ihrer Mitglieder. Einer davon ist der Berliner Fraktionsgeschäftsführer Martin Delius. Der wollte eigentlich am nächsten Wochenende Bundesgeschäftsführer werden und somit einer der wichtigsten Politiker der Piraten. Das wird er nicht. Heute hat Delius seine Kandidatur zurückgezogen wegen einer Äußerung zur NSDAP. Rebecca Lühr.
Nach seinem NSDAP-Vergleich hat der Berliner Fraktionsgeschäftsführer der Piraten Martin Delius seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der Partei zurückgezogen. Das bestätigte der 28-Jährige am Nachmittag dem SWR. Delius hatte in einem Spiegel-Interview den rasanten Aufstieg der Piratenpartei mit dem der NSDAP zwischen 1928 und 1933 verglichen. Der Vergleich tue ihm leid, entschuldigte sich Delius mittlerweile in seinem Blog. Die beiden Parteien hätten keine strukturellen, inhaltlichen und historischen Gemeinsamkeiten, sie seien nicht vergleichbar. Am meisten tue ihm leid, sagte Delius dem SWR, dass er durch seine Äußerung nun in eine rechte Ecke gestellt werde. Er kämpfe seit über 10 Jahren gegen rechts. Sein Amt als Berliner Fraktionsgeschäftsführer wolle er weiter ausüben, aber es käme jetzt auch darauf an, was seine Fraktion sage. FDP-Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger forderte auf Spiegel Online trotz der Entschuldigung von Delius die Berliner Piraten auf, sich unmissverständlich und hart von den Äußerungen ihres Berliner Fraktionsgeschäftsführers zu distanzieren. Wie könne man als halbwegs gebildeter Mensch auf die Idee kommen, einen Vergleich mit dem für die Deutschen so dramatischen und tragischen Aufstieg der NSDAP in der Weimarer Republik anzustellen, so Leuthäuser-Schnarrenberger. Martin Delius wollte sich am kommenden Wochenende in Göttingen beim Piratenparteitag zur Wahl für die Nachfolge der bisherigen politischen Geschäftsführerin Marina Weißband aufstellen lassen, die aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten möchte.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir gehen in unser Nachbarland Holland. Es ist eines der schwersten Zugunglücke, die in den Niederlanden in den letzten Jahren geschehen sind. Gestern Abend gegen 6:30 sind mitten in Amsterdam auf einer Brücke 2 Züge zusammengestoßen, die in entgegengesetzte Richtung auf demselben Gleis unterwegs waren. Ein doppelstöckiger Regionalzug und ein Schnellzug prallten aufeinander. Über 125 Menschen wurden dabei verletzt. Heute Nachmittag ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Die Bahnverantwortlichen sind noch ratlos. Birgit Schmeitzner.
2 Züge, die auf demselben Gleis sind, aufeinander zufahren und schließlich kollidieren. Für den Chef der staatlichen Eisenbahngesellschaft Bert Meerstad ist das ein Albtraum.
2 Treine, die elkaar auf hetzelfde Spur raken, ist eine Nachtmerrie.
Die Unglücksursache ist nach wie vor unklar. Meerstad will sich an den Spekulationen über menschliches oder technisches Versagen nicht beteiligen. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen, zu denen es auch gehöre, die Aufzeichnungen aus den beiden Zügen in den sogenannten schwarzen Boxen auszuwerten.
Beide Treine haben schwarze Dosen. Die worden uitgelezen en daar komt gewoon de exacte antwoorden uit. Het zou nu te vroeg zijn om daarover opmerkingen te maken.
Es sei zu früh, jetzt schon Schlüsse zu ziehen. Die Chefin des niederländischen Bahnnetzbetreibers ProRail, Marion Goat, räumte ein, dass derzeit an den Gleisen der betroffenen Strecke gearbeitet wird. Sie warnte aber davor, diesen Umstand voreilig für Schuldzuweisungen zu nutzen. Auf Nachfragen, ob die beiden betroffenen Züge, ein Schnellzug und eine Regionalbahn, denn pünktlich unterwegs waren oder Verspätung hatten, konnten die Bahnverantwortlichen keine Antwort geben. Marion Goat sagte in diesem Zusammenhang, natürlich sei Amsterdam ein Knotenpunkt mit vielen Gleisen und vielen an- und abfahrenden Zügen. Das mache die Situation deutlich schwerer als in anderen Städten des Landes. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben. Langsam, Meter für Meter, waren am frühen Nachmittag die beiden Züge von Lokomotiven weggeschleppt worden. Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Allerdings kommt es nach wie vor zu Verspätungen.
Es klang eigentlich alles so gut, was wir in den letzten Monaten aus Myanmar, dem früheren Burma, gehört und gesehen haben. Nach 22 Jahren kommt Aung San Suu Kyi frei. Das Regime entlässt fast alle politischen Gefangenen. Suu Kyi gewinnt einen Parlamentssitz bei einer Nachwahl. Das Land bewegt sich Richtung Freiheit und Demokratie. Und jetzt das. Morgen hätte Aung San Suu Kyi eigentlich ihren ersten Auftritt im Parlament gehabt. Den will sie allerdings verweigern, weil sie sich weigert, einen Eid auf die derzeitige Verfassung zu schwören. Es ist der erste Machtkampf der Oppositionellen. Die Dame verliert keine Zeit. Udo Schmidt.
Wir wollen das Parlament nicht boykottieren, sagt Nguyen Vinh, der Sprecher der Nationalen Liga für Demokratie. Aber wir können kein Eid auf die Verfassung von 2008 schwören. Der Konflikt um diesen Eid schwelt seit Tagen. Noch wurde kein Kompromiss gefunden. Nun ist sicher, dass Aung San Suu Kyi und die weiteren Oppositionspolitiker, die am 1. April 43 von 44 Mandaten gewonnen hatten, morgen nicht ins Parlament in Naypyidaw einziehen werden. In Myanmars Verfassung von 2008 werden zahlreiche Vorrechte des Militärs festgeschrieben. So sind 25% der Parlamentssitze für Angehörige des Militärs reserviert. Im Wahlkampf hatte sich Aung San Suu Kyi für die Änderung der Verfassung stark gemacht. Wir sind gerade auch wegen unserer Kritik an der Verfassung gewählt worden, sagen Mitglieder der Nationalen Liga. Wenn wir jetzt auf diese Verfassung schwören, dann ist es, als wenn wir unsere Anhänger belogen hätten. Die Nationale Liga für Demokratie will sich nach Aussagen ihres Sprechers weiter um eine Kompromissformel bemühen. Bisher gibt es aber auf entsprechende Anfragen von Myanmars Präsident Thein Sein, der sich in Japan aufhält, keine Antwort. Wie es jetzt weitergeht, wissen wir noch nicht, sagt Oppositionssprecher Nguyen Vinh. Denkbar wäre, in der Eidformel den Begriff Schutz der Verfassung durch die Formulierung Respekt gegenüber der Verfassung zu ersetzen. Ebenfalls morgen wollen die Außenminister der Europäischen Union über die Aufhebung der Sanktionen gegen Myanmar entscheiden. Der Konflikt um den Amtseid kommt für Präsident Thein Sein daher zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Es zeichnet sich der erste Machtkampf zwischen Präsident Thein Sein und Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ab, nachdem der Reformprozess in Myanmar während der vergangenen 12 Monate weitgehend einvernehmlich verlaufen war. Die von Beobachtern als frei und fair bezeichneten Nachwahlen vom 1. April sind der bisher letzte Schritt dieser Entwicklung und eine entscheidende Voraussetzung für die Aufhebung der Sanktionen gegen Myanmar.
Sebastian Vettel hat das Formel-1-Rennen in Manama gewonnen. Darüber reden wir gleich. Das Rennen in der Hauptstadt Bahrain fand in einem militärisch abgesicherten Komplex statt. Außerhalb, sagt unser Korrespondent Ulrich Leithold, ging es auch am Tag des Rennens rund.
Brennende Barrikaden und Molotow-Cocktails gegen die Staatsmacht, Tränengas und Gummigeschosse gegen die Opposition. Verhindern konnte der Protest der benachteiligten schiitischen Bevölkerungsmehrheit das Rennen nicht, aber für ihre Zwecke nutzen. Der durch staatliche Brutalität, Festnahmen und Todesstrafen umstrittene Grand Prix wurde ihre Bühne. Mit möglichst vielen Autos wollte die Opposition künstliche Staus auf dem schwer bewachten Weg zur Strecke 35 Kilometer außerhalb der Hauptstadt erzeugen. Polizisten dicht an dicht verhinderten das im Ansatz. Der ungeklärte Tod eines Demonstranten heizte den Zorn zusätzlich an. Zugeständnisse von König Hamad nehmen seine Gegner nicht mehr ernst. Zu oft bekamen sie Reformen und Dialog versprochen, ohne dass etwas geschah, außer noch mehr Gewalt. Amnesty International und UN-Chef Ban Ki-moon bescheinigten das dem Regime. Es geht nicht wirklich um die Formel 1, stellt Menschenrechtlerin Ala Shehabi klar. Es geht um mehr demokratische Rechte. Weil das Regime nicht drauf eingeht, radikalisiert sich die Bewegung. Aber die große Mehrheit hat völlig berechtigte Forderungen. Die Kontroverse um die Formel 1 wirft ein grelles Licht auf die Unterdrückung und die blutige Niederschlagung des friedlichen Aufstands in Bahrain. Hoffen wir, dass die Führung so schnell wie möglich ernsthaft drauf eingeht. Das Regime konnte nicht, wie erhofft, von der Publizität der Formel 1 profitieren. Viele Plätze am Rennkurs blieben leer, mehr ausländische Besucher als Bahrainis kamen. Die Opposition, die den Grand Prix bekämpfte, machte das Rennen. Ohne Formel 1 hätte die Welt ihre Probleme und Forderungen wohl kaum wahrgenommen.
In Bahrain wurde auch im Kreis gefahren, ziemlich schnell. Mara Kühner-Tellmann ist im Studio mit den Ergebnissen des Formel-1-Rennens. Sebastian Vettel hat gewonnen. Wie lief das Rennen?
Ja, es lief gut für ihn, aber es war eben auch ein Sieg mit Beigeschmack. Der Formel-1-Weltmeister hätte sich sicher einen anderen Schauplatz für seinen ersten Saisonsieg gewünscht. So geht er nun als Sieger eines der umstrittensten Rennen der jüngeren Geschichte in die Statistik ein. Jens Gedeon.
Vettel übernimmt mit dem Start-Zielerfolg auch die WM-Gesamtführung. Platz 2 ging in Bahrain überraschend an Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen im Lotus. Der zweite Lotus-Pilot, Romain Grosjean aus Frankreich, holte sich Rang 3. Zweitbester Deutscher bei diesem umstrittenen Rennen war China-Sieger Nico Rosberg im Mercedes auf einem für ihn enttäuschenden 5. Rang. Michael Schumacher lieferte im zweiten Silberpfeil ein starkes Rennen. Von Startplatz 22 aus wurde er immerhin 10. und holte einen WM-Punkt.
In Deutschland gab es die Bundesliga, die ist im Endspurt. Der Meister steht fest. In Dortmund wurden die Borussen in der Nacht frenetisch gefeiert. Aber gerade eben spielt noch Hannover gegen Freiburg und da geht es auch noch um was.
Ja, es geht um die internationalen Startplätze in der kommenden Saison. Hannover will einen Europa-League-Platz. Dazu wäre ein Sieg wichtig zum Abschluss des 32. Spieltags. Mitte der zweiten Hälfte steht es zwischen Hannover und Freiburg aber noch 0:0. Am Nachmittag spielte Schalke in Augsburg 1:1. Um Platz 3 wirklich zu festigen, also den direkten Champions-League-Platz, hätte Schalkes Trainer Huub Stevens aber lieber gewonnen.
Wir sind nicht zufrieden mit einem Punkt. Wir hatten hier gerne 3 Punkte geholt, aber hier haben mehrere Mannschaften schwierig. Und sicherlich, wenn eine Mannschaft ein Kämpfen ist gegen den Abstieg, dann weiß sie, dass es schwierig ist.
Zwei Spieltage vor Saisonende hat Schalke auf Rang 3 nun 2 Punkte Vorsprung auf den 4. Mönchengladbach. Der deutsche Frauenfußballmeister Turbine Potsdam hat nicht für ein rein deutsches Champions-League-Finale gesorgt. Nach dem Endspieleinzug des 1. FFC Frankfurt schied der Bundesliga-Spitzenreiter aus. Nach dem 0:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Olympique Lyon. Im Hinspiel in Frankreich unterlag Potsdam bereits mit 1:5. Zum Tennis. Auch Andrea Petkovic hat den Abstieg der deutschen Damen aus der Fed-Cup-Weltgruppe nicht verhindern können. Bei ihrem Comeback nach langer Verletzungspause verlor sie gegen die US Open-Siegerin Samantha Stosur mit 4:6 und 1:6. Damit lag Deutschland bereits vor dem abschließenden Einzel und dem Doppel aussichtslos mit 0:3 zurück. Am Ende hieß es 2:3. Und Flensburg-Handewitt hat einen großen Schritt Richtung Finale im Handball-Europapokal. Der Pokalsieger gemacht. Der Bundesliga-Zweite besiegte im Halbfinal-Hinspiel BM Aragon aus Spanien mit 39:30.
Das war der Sport mit Mara Kühner-Tellmann im Echo des Tages. Bis dahin verabschiedet sich von Ihnen am Mikrofon Rüdiger Mark und der wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.